willkommen, Sven Lorenz. Ich freue mich, dass du es auch in den Heldenreise-Podcast geschafft hast. Wir haben uns kennengelernt, unter anderem über den Hermann Scherer und über die Unternehmeroffensive, wo du ja auch mit der Initiator gewesen bist. Und da warst du auch wieder auf der Bühne. Du bist ja unter anderem Keynote-Speaker, Unternehmer, hast gestartet als Industriemechaniker, hast dann eine richtig tolle Laufbahn hingelegt, bist über eine Banklehre, jetzt mittlerweile auch als Coach unterwegs und verhilfst vielen anderen Menschen, ihr Unternehmertum besser zu leben, hast eine eigene Mastermind und sorgst dafür, dass auch viele andere Menschen finanziell frei werden können, was ich großartig finde. Und selbst Dirk Kräuter und viele andere namhafte, ja, nicht Influencer, aber Persönlichkeiten hier draußen im deutschen Markt sprechen auch in höchsten Tönen von dir. Wie kam das alles dazu? Wie bist du deine persönliche Heldenreise gestartet? Nimm uns da mal mit.
Ach du, Felix, erstmal vielen Dank für die Einladung hier in dein Videoformat, in deinen Podcast. Heldenreise klingt immer so, als wäre man selbst Held, aber eigentlich sind es ja immer die anderen, die einem den Weg ermöglichen. Und insofern, ja, muss ich ehrlich sagen, du hast es angesprochen, ich habe irgendwann mal angefangen, nach meiner Schulzeit eine Berufsausbildung zu machen, bin in der DDR groß geworden und da ging es weniger darum, dass du jetzt einen Job machst, der zu dir passt, sondern ich hatte damals Flausen im Kopf, ich wollte die Welt sehen und aus der DDR heraus ging das nicht. Ja, also du hättest in den Ostblock fahren können, aber das wäre es auch gewesen. Und so habe ich mich für eine Berufsauswahl oder für einen Beruf entschieden, über den ich die Möglichkeit gehabt hätte, für das Unternehmen, für das ich da gearbeitet habe, praktisch im Ausland, auch im damals kapitalistischen Ausland, Maschinen aufzubauen und zu installieren. Und das wäre praktisch meine Reisewelt gewesen, vor dem Hintergrund, dass ich auch immer wieder hätte sicher nach Hause zurückkommen können. Denn die Alternative wäre gewesen, du wärst ausgewandert aus der DDR, hättest aber nie wieder nach Hause zurückkommen können. Also das war damals so die Idee. Und 3 Monate nach Beginn meiner Ausbildung war dann die Mauer gefallen und plötzlich stand ich da in dem Wissen, dass das nicht der Job ist, mit dem ich alt werden will. Hab das trotzdem zu Ende gebracht. Du hast gesagt, ich habe eine Banklehre gemacht. Ja, hab das mit großer Leidenschaft gemacht über viele, viele Jahre, 23 Jahre lang, habe unterschiedliche Karrierestufen in der Bank absolviert. War eine unglaublich tolle und bereichernde Zeit. Bin dann 2007 in die Führungsverantwortung gegangen. Also habe mir damals auch alles selber erarbeitet. Also da kam niemand um die Ecke und hat gesagt, möchtest du? Ich wollte das, habe mir das auch geholt. Bin also dann Leiter für ein Team geworden. Und später dann, bevor ich mein eigenes Unternehmen aufgebaut habe, war ich Gebietsleiter in der Commerzbank und habe da praktisch ein großes Flächenvertriebsgebiet im Privat- und Geschäftskundenbereich verantwortet. Und wie das dann so ist, meine Schwester, ein Mensch, der mir unglaublich nahe steht, die mich kennt wie kaum jemand anders, hat schon eine Zeit lang vorher festgestellt, dass sich irgendwas bei mir verändert hat. Und sie war praktisch der Impulsgeber für das, was sich veränderte, denn sie hat mir ein Buch geschenkt. Und das Buch verschenke ich heute unglaublich oft. Das Buch heißt Das Café am Rande der Welt von John Strzelecki. Und im Prinzip habe ich das Buch genommen, ich habe es gelesen und habe festgestellt, irgendwie, der spricht von mir. Das ist eine Geschichte, die könnte meine sein. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich kurz danach aus der Bank verabschiedet. Und das Interessante war, dass viel früher schon, wenn immer mich jemand gefragt hatte, was würdest du machen, wenn du nicht mehr in der Bank arbeitest? Witzigerweise kam die Frage oftmals. Da war immer eine Aussage relativ klar. Wenn, dann mache ich was Eigenes. Ich hätte damals zwar nie gewusst, was, aber dass ich was Eigenes machen möchte, stand irgendwie fest für mich. So. Dann habe ich meine eigene Firma gegründet, meine eigene Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung und so kam ich dann auch mit Dirk Kräuter in Kontakt, der beispielsweise mir die Frage gestellt hat, ob ich in seinem Podcast gerne mal ein Interview geben möchte. Ja, das habe ich dann auch gemacht und dieses Interview hat bei ihm so einen Widerhall in seiner Community erfahren, dass unglaublich viele Menschen mir nachher eine E-Mail geschrieben haben und wissen wollten, wie wird man jetzt eigentlich so vermögend, wie das die Kunden sind, die wir betreuen und was muss man dafür eigentlich alles tun? Und das waren so viele Fragen, dass ich nur mit einer einzigen Antwort antworten konnte und zwar mit einem eigenen Podcast, den ich dann 2017 im September gelauncht habe. Richtig reich heißt der und der ist seitdem am Markt und unglaublich erfolgreich. Also wir haben mittlerweile fast 600 Folgen draußen. Wir haben weit über 2,5 Millionen Downloads. Also ja, das ist so ein bisschen dieser gesamte Weg. Und natürlich kreuzen dann immer Menschen wie Hermann Scherer den Weg und du kommst mit denen ins Gespräch, kannst auch von denen noch was lernen. Du wirst gefragt, ob du irgendwie einen Vortrag halten möchtest irgendwo und so sind die Dinge dann entstanden und daraus natürlich dann verschiedene andere Sachen. Du hast angesprochen Mastermind und Business Development Company und. Mittlerweile sind wir mit 3 Firmen unterwegs, also ja, frag mich einfach alles, was du wissen willst. Ich gebe dir natürlich sehr gerne Antworten, aber ich könnte das jetzt unendlich ausführen, aber ich glaube, macht ja auch Sinn, dass wir Content produzieren für deine Community.
Super, ja, vielen Dank. Wo waren denn bei dir so die wichtigsten Stellschrauben, wo du gemerkt hast, jetzt verändert sich was oder jetzt möchtest du gerne aus deiner Umlaufbahn raus und das Leben anders angehen?
Naja, es gab verschiedene neuralgische Punkte in meinem Leben. Wenn ich mal ganz weit zurückgehe, das Thema Geld-Mindset, das Thema, wie denke ich über Geld, das fing schon an, als ich 12 war, als meine Eltern mir gesagt haben, also wenn du bestimmte Wünsche hast, die wir nicht erfüllen können, weil wir nicht so viel Geld verdienen, dann musst du halt was dafür tun. Und so habe ich schon sehr früh angefangen mit Nebenjobs. Während der Schulzeit habe ich in den Ferien Post ausgetragen. Ich habe in der Firma meines Papas, die hatten damals einen Kegelclub, bin ich wochenends Kegel aufstellen gegangen, habe später dann viele Jahre als Barkeeper nebenher gearbeitet und mir so Stück für Stück auch, ja, nennen wir es mal, zusätzlich Einkommen produziert zu meinem Ausbildungsgehalt, zu dem, was ich da in der Bank verdient habe, auch in meiner ersten Ausbildung. Und das Interessante war, ich habe zwar gelernt, wie man Geld verdient, aber irgendwie wusste ich nicht, wie geht es damit weiter. Ich wollte es auch nicht mehr hergeben, ehrlich gesagt. Ich habe es zwar gespart und wollte das damals unbedingt behalten, weil ich so gedacht habe, ich weiß, wie hart sich das anfühlt, wenn du Geld verdienst. Und es dann einfach für Konsum wieder auszugeben, das war nicht so im Sinne dessen, was mir gefiel. Also habe ich bei der Bank gelernt und habe bei der Bank dann natürlich auch das Thema Geldanlage sehr intensiv hinterfragt und habe mich damit ausführlich beschäftigt. Das war so ein Punkt, also Geld zu mögen und mit Geld umgehen zu wollen, in meinem persönlichen Interesse, das war ein Thema. Ein zweites war, als ich dann in der Bank schon eine Weile beschäftigt war, habe ich mal einen Buchungsfehler verursacht. Und der war extrem krass, weil ich einfach mal 2 Tage hintereinander vom falschen Kundenkonto 25 Millionen Euro abgebucht habe. Für eine Geldanlage, aber die gehörte damals gar nicht zu diesem Kunden. Das heißt also, ein Kunde stand mit 25 Millionen Euro die ganze Zeit immer noch im Plus. Die Geldanlage wurde nicht ausgeübt. Und ein anderer Kunde, der stand mit diesen 25 Millionen im Minus. Ja, und da habe ich irgendwie auch für mich gelernt, es ist nur Geld. Wir haben den Fehler relativ schnell bereinigen können. Niemand kam zu Schaden, alles gut. Aber in diesem Moment habe ich das erste Mal gelernt, während andere jetzt völlig panisch geworden wären. Oh mein Gott, 25 Millionen, falsch gebucht, großes Problem. Fiel mir eigentlich auf, nein, ein Kunde sieht das sehr entspannt. Wir haben das sehr entspannt gemanagt. Und es ist nur eine Buchung, es ist nur eine Zahl. Und wer sich von großen Zahlen beeindrucken lässt, naja, der geht sie auch nicht an. Und insofern war das auch so ein Lerneffekt für mich, keine Angst vor großen Zahlen zu haben. Ja, und der dritte wirklich große Punkt war dann, als mir meine Schwester dieses Buch schenkte, aber mehr vor dem Hintergrund, dass ich zu dieser Zeit schon ein Gefühl entwickelt hatte, in der Arbeit, die ich in der Bank zu tun hatte, wenn du lange genug hinter den Vorhang schaust, und das machst du ja als Führungskraft, du bist ja, wenn du im Top-Management beschäftigt bist, ja nicht mehr nur dafür verantwortlich, einfach nur irgendetwas umzusetzen, sondern auch strategisch zu planen. Du kriegst deine Ziele, du hast dein Personal dafür und jetzt musst du in der strategischen Auseinandersetzung mit deinem Ziel dafür Sorge tragen, dass du es erreichst. Und da ging es damals gerade so in dieser Zeitspanne um den Ausbau des Ratenkreditgeschäfts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so, aber das ist jetzt ein rein moralisches Thema für mich. Ich persönlich finde, Ratenkreditgeschäft zu forcieren, Menschen dazu zu animieren, Kredit aufzunehmen, um sich Konsumwünsche zu erfüllen. Insbesondere, wenn sie dann noch mit solchen Werbungen einhergehen wie: Finanzieren Sie sich doch heute 14 Tage Sonnenschein und Freude im Leben und zahlen Sie einfach nachher. Und damit Menschen für eine Kreditaufnahme zu animieren, mit der sie sich einen Urlaub finanzieren und dann höchstwahrscheinlich die nächsten 5 Jahre nirgendwo mehr hinfahren. Das war für mich dann schon ziemlich krass. Und ich habe festgestellt, dass ich in dieser Zeit so ein Stück weit den Glauben an das verloren habe, wofür ich im Bankgeschäft mal angetreten bin. Nämlich Menschen dazu zu bringen, Vermögen aufzubauen, sinnvolle und auch qualifizierte Entscheidungen zu treffen in Bezug auf ihre finanzielle Zukunft. Das gelang mir in dieser Aufgabe nicht, weil natürlich beiß nicht in die Hand, die dich füttert, ist da das größte Credo. Das ist im Angestelltenverhältnis halt immer so. Und ich habe halt festgestellt, dass ich immer weniger gern morgens das Haus verließ, weil ich wusste, welchem Plan ich da folge. Und ich sage nicht damit, ganz bewusst nicht, dass die Bank damit Fehler gemacht hat. Das ist deren Businessmodell. Ja? Aber ich konnte das nicht mehr. Ich wollte nicht mehr Teil davon sein und habe dann die Entscheidung getroffen, zu gehen, auch aus diesem Impuls heraus. Und das könnte ich jetzt mal so sagen, das sind so die drei neuralgischen Punkte, die in meinem Leben eine große Auswirkung auf das gehabt haben, was ich heute mit meinen Kunden, für meine Kunden tun kann.
Wow, also ich sehe da sogar einige Parallelen. Auch ich habe mit 12 meine Selbstständigkeit angetreten. Ich habe damals in der gesamten Nachbarschaft den Rasen gemäht und auch die Zeitung ausgetragen und Babysitting. Also ich habe da wirklich jede Einkommensquelle nur genutzt, weil ich 2 jüngere Schwestern habe. Mhm. Und damit musste ich dann auch sehr, sehr früh meine Selbstständigkeit aufbauen und bin da heute noch sehr dankbar für, dass ich auch heute immer wirklich neue Einkommensquellen sehr schnell erkennen kann. Aber auf der anderen Seite ist es da wie bei dir, ich konnte lange das Geld nicht loslassen wieder, weil ich wusste, wie hart das erarbeitet worden ist. Mhm. Und konnte es immer erst, wenn es für meinen Beruf gut war, in neue Technik, neues Kameraequipment und. Da habe ich einen Sinn drin gesehen, aber es jetzt nie zu verpulvern oder jetzt auch größer anzulegen auf der Bank oder also eher in Dinge, die mein Werkzeug nochmal hebeln können. Also für mich ist Geld auch wie Benzin. Ja? Mhm. Mehr Geld, mehr Reichweite. Und wenn ich davon wieder neue Tools kaufen kann, komme ich natürlich wieder entscheidend weiter, als jetzt einfach zu sagen, ich gebe das Geld jetzt fremden Leuten und dann machen die damit irgendwas. Heute sehe ich das natürlich ein bisschen anders, aber ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen bodenständig aufgewachsen, habe jetzt mittlerweile auch in Immobilien und Vermietungen solche Geschichten am Laufen, aber das hat sehr, sehr lange gebraucht, um es wirklich auch wieder loszulassen, weil man einfach weiß, wie hart hat man sich das eben auch erarbeitet. Ja? Und wo war da bei dir dann der Punkt, viel größer zu denken, weil sich aus dem Angestellten-Dasein zu lösen und dann Unternehmer zu werden, das ist ja auch nochmal so ein ganz besonderer Punkt. Also ich sage immer, man braucht so 2 Jahre in der Regel vom Angestellten-Dasein zum Selbstständigen und dann geht das so eine gewisse Zeit und dann häufig wieder 2 Jahre, um vom Selbstständigen-Dasein zum Unternehmer zu werden. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Da muss man ja irgendwie auch reinwachsen in die Prozesse. Mhm. Und das war ja nicht das Buch alleine wahrscheinlich. Wo waren da bei dir so wie haben da die Synapsen dann geschaltet? Wo wurden die Brücken gebaut?
Naja, zunächst muss ich sagen, als ich die Bank verließ damals, habe ich überhaupt noch keine Idee gehabt, was ich machen werde. Also ich hatte den großen Luxus, darf ich so sagen, dass ich natürlich über die ganzen Jahre einerseits mit sehr klugen finanziellen Entscheidungen schon Vermögenswerte für mich aufgebaut habe, die mir eine gewisse, nennen wir es mal, Entspannung verursacht haben mit dem Blick darauf, dass ich gehen werde. Natürlich habe ich mich mit der Bank auch gut vertragen. Wir haben auf Augenhöhe voneinander Abschied genommen, sehr anständig. Die 23 Jahre waren da auch natürlich ein Betrag in Euro wert, das darf ich auch so sagen. Und insofern konnte ich mich mit aller Entspannung auch zurückziehen und, nennen wir es mal, 23 Jahre auch gebührend verabschieden. Denn das war für mich unglaublich wichtig, dass ich einen harten Cut mache zwischen der Zeit, die ich in diesem Unternehmen gearbeitet habe, und dem Beginn von etwas Neuem. Weil wenn du den Rucksack von etwas Altem mitschleppst, viele Menschen kennen das aus privaten Beziehungen. Ja? Wenn du eine alte Beziehung zu dem Ex-Partner noch nicht gut verarbeitet hast und du schleppst diese Dinge mit in eine neue Beziehung, hast du sehr schnell Konfliktpotenzial. Und das wollte ich einmal komplett abschneiden, habe ein halbes Jahr praktisch gar nichts gemacht habe mich im Markt einfach mal treiben lassen, habe mich nur um mich gekümmert, bin viel gereist, habe tatsächlich so auch den Blick mal in alle möglichen verschiedenen Branchen schweifen lassen, ob da irgendwas dabei ist, was mich anspricht. Bin dann allerdings sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass das, wofür ich mal angetreten bin, dass es auch genau das ist, wofür meine Leidenschaft immer noch brennt. Ja, also mich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu entwickeln, insbesondere das zu tun für Menschen, die weder Muße noch Zeit noch Nerven, vielleicht auch nicht die Ausbildung dafür haben, um das qualifiziert für sich umzusetzen. Und insofern war dann die Frage einfach nur, okay, auf welchem Weg können wir das tun? Und da ging es relativ schnell darum zu sagen, wir müssen eine Zielgruppe definieren, die für uns auch vom Zeit-Nutzen-Effekt her sinnvoll ist. Und da sich das gesamte Umfeld, in dem ich mich natürlich auch viele Jahre lang bewegt habe, durch viele Kontakte zu Vorständen, Geschäftsführern und, baust du dir ja auch ein entsprechendes Umfeld darum auf, war der Zugang zu dieser Personen- und Zielgruppe doch sehr leicht. Und jetzt kam ein glücklicher Umstand hinzu, den ich vorher so nie wahrgenommen hatte. Ich bin in meiner Eigenschaft als Manager der Bank niemals auf Menschen in meinem Umfeld zugegangen, um die zur Bank zu holen. Das wäre mir nie eingefallen. Also akquirieren im Bekanntenkreis, das war nie mein Thema. Das Witzige ist, dass nachdem wir dann verkündet haben, dass mein Partner und ich eine gemeinsame Firma gründen und die das Thema Vermögensverwaltung sozusagen in der Beratung als Kernkompetenz mitbringt, kamen dann plötzlich die Menschen aus der Ecke und haben gesagt, so Sven, während du bei der Bank warst, hätten wir uns niemals mit dir über unser Vermögen unterhalten, weil es wäre bei der Bank gelandet und du hättest teilweise auch Dinge tun müssen, die die Bank vielleicht vorgegeben hätte. Jetzt, wo du dein eigenes Geschäft hast, jetzt würden wir gerne mit dir arbeiten. Und das war ein sehr eleganter Einstieg. Das war natürlich auch ein Riesenkompliment, weil du einerseits die Bestätigung bekommen hast, dass dein Umfeld deine Kompetenz anerkennt. Nur das Umfeld, in dem du sie vorher ausgeübt hast, war für sie nicht das Richtige. Und jetzt haben sie gesagt, okay, jetzt würden wir gerne mit dir arbeiten. Und daraus entstand dann auch sehr schnell eine gewisse Empfehlungsbereitschaft, weil wir einen sehr hohen Qualitätsstandard auch anlegen für das, was wir tun. Also ein Beispiel, wir werden von unseren Kunden nur dann bezahlt, wenn wir für sie erfolgreich sind. Also das heißt, also wir werden nach Erfolg vergütet, weil auch das für uns ein Credo ist. Wir können uns nicht beim Kunden sozusagen mit einer Rechnung bedienen, wenn wir nicht in der Lage sind, für ihn erfolgreich zu wirtschaften. Das geht nicht. Und das spricht sich natürlich dann rum und sorgt dafür, dass du sehr schnell natürlich auch ein paar neue Klienten bekommst. So war der Einstieg in den Markt doch recht einfach, könnte man sagen. So, und irgendwann dann, als das losging mit dem Thema Podcast, entstand etwas, was ich zunächst nie auf dem Radar hatte. Aber seit meiner frühen Jugend bin ich extrem kreativ, was eigentlich kaum zusammenpasst, weil ich einerseits ein sehr strukturierter Mensch bin. Ich brauche also meine A, B, C und meine 1, 2, 3. Das ist für mich wichtig. Aber ich habe andererseits eine sehr kreative Ader und kann sehr schnell empathisch in, nennen wir es mal, Herausforderungssituationen von anderen Menschen eintauchen oder in Businesses eintauchen. Und als es dann darum ging, mit der Fragestellung, wie werde ich denn so erfolgreich wie deine Kunden, war diese Frage sehr schnell beantwortet. Gründe dein eigenes Unternehmen. Und dann habe ich das mit 3, 4 Menschen gratis ausprobiert und wir haben uns dann hingesetzt und haben für die Businessmodelle entwickelt. Und diese Businessmodelle waren gleich so greifbar und so automatisch auch sofort anwendbar und umsetzbar, dass sie mit diesen Modellen auch direkt erfolgreich wurden. Und habe ich dann beschlossen, okay, also wenn wir das können, dann möchte ich das auf einem hohen Level zunächst erstmal umsetzen. Und so entstand die Mastermind, von der du am Anfang sprachst, wo ich gesagt habe, komm, jetzt lass uns doch einfach mal Unternehmer, die sich an der Schwelle befinden vom aktuellen Stillstand, weil sie an ihre Leistungsgrenzen gekommen sind, hin zum Thema, wie kann ich jetzt skalierbares Geschäft entwickeln, wie kann ich mein Unternehmen so aufbauen, dass die Erreichbarkeit von, nennen wir es mal, finanzieller Freiheit, keine theoretische Diskussion mehr ist, sondern tatsächlich ein wirklich greifbares Konstrukt. Und so haben wir 2018 angefangen und ja, Stück für Stück geht es natürlich dann weiter, dass du sagst, okay, das ist eine begrenzte Anzahl an Leuten, das sind pro Gruppe maximal 10 Teilnehmer, die ich mitnehme für ein Jahr lang. Und wie machst du jetzt weiter? Jetzt sind Seminarkonzepte im Entstehen, um noch mehr Menschen die Gelegenheit zu geben, diese Talente oder Potenziale in sich selbst zu erkennen und zu finden. Also du siehst, du gehst dann immer weiter ein Stück zurück aus der operativen Tätigkeit. Ich selbst berate heute gar keine Mandanten mehr in Bezug auf Geldanlage. Das machen meine Kollegen, weil ich mich viel mehr darum kümmere, die Menschen in die Lage zu versetzen, so ein Business aufzusetzen, mit dem sie es dann können.
Super, großartig. Magst du uns in die Mastermind noch ein bisschen mit entführen? Ich glaube, das ist für viele sehr, sehr spannend, was einen da erwarten kann. Und also wir verlinken das natürlich dann auch zu deinem Podcast. Und ja. Sven hat ja auch einen YouTube-Kanal und so weiter. Dann könnt ihr da auch nochmal querlesen und schauen und hören und euch da noch mehr informieren. Aber die Mastermind ist natürlich schon was sehr, sehr Spannendes. Ich bin ja auch in der Mastermind von Fastlane Marketing bei Marcel Knopf. Und das ist gigantisch, wenn man da mit lauter Top-Performern zusammen ist. Und wir treffen uns zum Beispiel jedes Vierteljahr. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Mhm. Nimm uns da mal mit.
Also eine Mastermind, die gibt es ja in unterschiedlichsten Ausprägungen. Ja? Und mittlerweile ist der Begriff auch fast ein bisschen abgegriffen. Deswegen nenne ich mein Mastermind-Programm Business and Finance Mastery, weil ich einfach die beiden Dinge nicht voneinander trennen kann. Du brauchst finanzielle Grundlagen, du brauchst ein finanzielles Mindset, um als Unternehmer richtige Entscheidungen treffen zu können, damit du dein Unternehmen auch mit einem finanziellen Ziel dahin bringen kannst, wo du es hinhaben willst. So, und das Kernthema bei der Mastermind ist im Prinzip, dass ich eine Gruppe von Unternehmern, maximal 10 Unternehmer an der Zahl, zusammenbringe, die ich vorher durch einen Selektionsprozess auch wirklich auswähle, weil es ein paar Kriterien gibt, die wichtig sind. Erstens, ich möchte keine Teilnehmer haben, wo du mehrere Teilnehmer in derselben Branche hast. Also da gibt es das schon für mich, das Auswahlkriterium, eine Branche, ein Teilnehmer. Ja, oder ich sag mal, ein Immobilienmakler, meinetwegen ein Finanzdienstleister, aber nie zwei Finanzdienstleister, die parallel drin sind. Das möchte ich schon ausschließen. Da möchte ich eine gewisse Exklusivität haben. So, was passiert? Wir treffen uns auch 4-mal im Jahr. Ich begleite also die Teilnehmer über 12 Monate. Ich bin praktisch deren direkter Coach. Die Häufigkeit, wie oft sie mit mir in Kontakt treten, ist natürlich ein Stück weit eine Hohlschuld, weil ich relativ selten beeinflussen kann, in welcher Schrittgeschwindigkeit gehen die Teilnehmer, nachdem wir uns getroffen haben, in die Umsetzung ihrer entsprechenden Themen, die sie sich da auf den Zettel geschrieben haben. So, und es beginnt praktisch immer mit einem Kick-Off-Meeting. In der Regel ist das Dubai, wo wir uns treffen. Und dann gehen wir 4 Tage lang intensiv in die jeweiligen Businessmodelle der Teilnehmer rein. Was dann auch dazu führt, dass die Teilnehmer natürlich überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegen, an welcher Stelle stehen sie selbst wirklich. Ja, die Selbst- und Fremdwahrnehmung sind ja wirklich sehr unterschiedlich teilweise. Und dann entwickeln wir mit dem Teilnehmer aus diesem ganzen Status quo heraus ein Chancenbuffet, wenn du so willst. Das heißt also, welche Möglichkeiten gibt es für den Unternehmer, sein Business weiterzuentwickeln, neue Produkte zu bauen, neue Zielgruppen zu finden oder gegebenenfalls neue Produkte an bestehende Produktstrategien und Strukturen anzudocken. Alles mit dem Ziel, den Customer Lifetime Value des Kunden dramatisch zu erhöhen, Skalierbarkeit darzustellen, also auch Kunden zu erreichen, die heute vielleicht nicht im regionalen Umfeld eine Rolle spielen, oder das Preisniveau anzuheben und dabei trotzdem in der Marktführerschaft nicht federn zu lassen. Also ganz, ganz viele Facetten spielen da eine Rolle. Und jetzt hat diese Mastermind einen Rieseneffekt, den die meisten sozusagen nur erleben können. Das ist nichts, was du beschreiben kannst im eigentlichen Sinn. Denn jetzt schaut auf dein Businessmodell eine Gruppe von Unternehmern aus 2 Perspektiven. Sie schauen drauf aus der Perspektive ihres eigenen Business-Erfolges. Sie schauen also drauf aus ihrer Branche, aus ihrer unternehmerischen Führungserfahrung auf dein Modell und bewerten es und geben dir Feedback dazu. Und du kriegst plötzlich Ansätze, die du dir noch nie jetzt vorstellen können, weil sie in deiner Branche vielleicht gar nicht Usus sind. Erster Punkt. Zweiter Punkt, sie schauen natürlich aus der Perspektive eines Kunden. Sie sind in der Lage, die Position des Kunden einzunehmen und deine Produkte mit dir gemeinsam massiv zu gestalten. Und das Wichtigste dabei ist, und das ist etwas, was viele Menschen eben unterschätzen, ist, dass ein anderer Unternehmer in der Entwicklung deines Produktes niemals die Preisfrage stellt. Ihm geht es darum, dass Qualität entsteht. Und am Ende der Preis gerechtfertigt festgelegt und fixiert wird, den du dafür nehmen willst. Du könntest natürlich auch mit deinen eigenen Kunden Produkte bauen. Und die sind da wahnsinnig kreativ. Die lassen da auch richtig was entstehen. Ja, da wird diese Wunschliste ultra lang. Aber ab dem Moment, wo du mit deinen eigenen Kunden über das Thema Pricing sprechen würdest, wird plötzlich die Stimmung kalt im Raum. Weil dann weißt du, wie wenig Kunden am Ende bereit sind, für die Qualität zu bezahlen. Und das hast du in dieser Mastermind in einem völlig anderen Umfeld. Ja? Und natürlich ist es auch so, viele Unternehmer kommen zu mir und sagen, mir fehlt das private Umfeld. Ich habe keine Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich in solchen Dimensionen denken kann. Ich habe noch nicht mal einen Unternehmerkollegen in meinem Club oder wo auch immer ich unterwegs bin, der meine Gedanken teilen würde. Und umso dankbarer sind die natürlich auch, wenn sie in einer solchen Konstruktion für ein Jahr lang zusammen sind. Und das geht ja weit über die Jahresarbeit miteinander hinaus. Die bleiben miteinander vernetzt. Das ist mittlerweile ein großartiges Unternehmernetzwerk geworden. Ich könnte schon fast sagen, ein ziemlich elitärer Club, in dem die Teilnehmer meiner Mastermind da jetzt aufgefangen sind und dort auch unglaublich viel an Content für sich selbst und gegenseitig liefern. Also es ist, ja, ich will mal so sagen, so ein Business-Erfolg fürs Leben, den wir da schreiben. Und das macht mich unglaublich stolz und glücklich. Ich kriege handgeschriebene Briefe von meinen Teilnehmern, wenn das Jahr vorbei ist, wo drin steht, mit was für Riesenerfolgen die jetzt ins neue Jahr gestartet sind und, und. Also ich will es nicht übertreiben hier, aber ich bin extrem froh, dass das so gut funktioniert und dass dieses Modell auch funktioniert.
Ja, du bist auch ein Wegbereiter für andere Heldenreisen, definitiv.
So könnte man das nennen, ja.
Ja, sehr schön. Und wo sind dann die nächsten Orte? Also du sprichst von Dubai, das klingt ja schon mal super spannend. Sind das dann immer unterschiedliche Spots, die ihr anreist?
Ja, auf jeden Fall. Also wir beginnen in der Regel in Dubai. Dann haben wir meistens einmal in Deutschland einen kurzen Stop für ein paar Tage. Dann geht es normalerweise weiter nach New York, wo wir dann auch nochmal eine ganze Woche miteinander verbringen. Und es sind natürlich immer Spots, wo du mehrere Effekte hast. Erstens, du hast die Scheuklappen ab, weil du siehst, was an anderen Stellen dieser Welt möglich ist und du lernst, deine eigenen Limite mal zurückzufahren. Das ist einer der Punkte, weil es geht ja nicht nur um das Miteinanderarbeiten, das könntest du per Zoom auch. Ja? Aber es geht insbesondere auch um das Erlebnis, was passiert eigentlich an diesen ausgewählten Standorten. Es ist ja auch nicht nur so, dass wir miteinander arbeiten, Felix, sondern da gibt es ja noch ein richtig cooles Rahmenprogramm drumherum. Wir treffen besondere Menschen da vor Ort, die auch eine tolle unternehmerische Story zu erzählen haben. Leute, an die du nicht einfach mal so rankommst, wenn du nicht in so einem Netzwerk unterwegs bist. Bis hin zu, ja, in New York zum Beispiel, Hubschrauberrundflug und was wir da alles so verrückte Sachen machen. Damit auch noch ein bisschen, nennen wir es mal, Quality Time neben dem eigentlichen Business-Kontext dazugehört. Und jetzt kann man sagen, ja, Mallorca habe ich noch vergessen. Das ist sozusagen das, wo wir meistens abschließen, wo es auch sehr entspannt zugeht. Und das Wichtigste dabei ist, dass dieses Jahr, was wir gemeinsam haben, ich sage immer meinen Teilnehmern, bevor sie anfangen und bevor sie ihre Investitionen tätigen, das wird das härteste Jahr, was du als Unternehmer jemals hattest. Und am Anfang lächeln sie noch. Ja? Aber mittendrin stellen sie fest, dass das tatsächlich extrem hart ist. Nicht anstrengend im Sinne von, es geht an die Grenzen der Substanz, aber es geht um das Thema, wie sehr komme ich aus meiner Komfortzone raus. Aber niemand, der zu mir kommt, der will in seiner Komfortzone bleiben. Das ist das Positive schon mal, was sie mitbringen. Und insofern ist das ja immer wieder ein Highlight für mich. Und kann nur sagen, für jeden, der sich dafür interessiert, mit anderen Unternehmern gemeinsam zu arbeiten, trefft euch nicht an irgendeinem Stammtisch. Sucht euch irgendwie jemanden, der euch mitnehmen kann in dem Bereich, wo ihr euch entwickeln wollt. Weil dieses auch mal, deswegen sind wir auch viel im Ausland, dieses Abstand halten zu deinem Daily Business, dieses sich kokonartig für 4 Tage oder 5 Tage einschließen und nur an deinem Thema arbeiten oder am Thema der anderen, das ist das, was die eigentliche Essenz ausmacht. Denn du bist wie so ein bisschen in deinem Kokon und da kommt nichts raus. Und wenn du dich nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Einflüssen stören lässt, die dein Daily Business mit sich bringt, hast du auch eine echte Chance, das dann auch konkret in der Umsetzung zu bringen. Ja? Also das ist so ein bisschen das Geheimnis hinter solchen Mastermind-Gruppen.
Wunderbar. Ich empfehle auch immer in meinen Coachings zum Beispiel mit den Kunden mal wieder mehr Mittagessen zu gehen. Das ist für viele gar nicht mehr so klar.
Ja.
Natürlich kann man mit Zoom und ganz normal auch in einem Meeting von einer halben Stunde viel bewegen, aber am Ende des Tages kaufen wir immer noch von Menschen. Und um da wirklich eine gute Basis zu finden, gerade wenn es um hochpreisige Produkte geht, ja, und jeder Unternehmer, der natürlich den nächsten Schritt im Auge hat, da geht es ja auch wieder um viel Geld am Ende des Tages. Da ist natürlich die Komponente Mensch auch wieder extrem wichtig, um da wirklich Vertrauen aufzubauen. Wie eine Liebesbeziehung am Ende des Tages ja genauso.
Na, ich kann dir nur zustimmen, was das Thema häufiger mal Mittagessen gehen betrifft. Es gibt ein Buch, ich habe den Autoren jetzt nicht im Kopf, aber der heißt, da hat man ein Buch geschrieben zum Thema geh nicht alleine essen. Weil es natürlich erstens die soziale Kompetenz fördert. Egal, ob du jetzt mit jemandem sofort einen Kontakt haben willst, mit dem du irgendwie Business machen möchtest, oder ob du einfach mal wieder mit einem Kollegen, den du vielleicht auch schon länger nicht gesehen hast, in den Austausch gehst, was passiert bei dir gerade Neues, etc. Jedes Gespräch, was wir mit anderen Menschen führen, solange es eine gewisse Qualität hat, lass es mich mal so sagen, erweitert deinen Horizont. Es gibt ganz selten Gespräche, wo ich nichts von mitnehme. Ich habe oft Business-Gespräche, wo ich mir nachher dann einfach in meinem Telefon eine kurze Notiz mache, weil mich ein Satz getriggert hat oder ein einziges Wort hat mich motiviert, über etwas nachzudenken, weil es mich entweder an etwas erinnert hat, was ich ein bisschen vor mir herschiebe, oder weil es ein neuer Impuls gewesen ist, den ich mitnehme und den ich gern weiterverarbeiten will. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Es ist so großartig, wenn du dich mit Menschen unterhältst. Und gerade in der Zeit, wie wir jetzt unterwegs sind, mit Corona und all diesen ganzen Beschränkungen, wenn es nicht das Essen ist, dann nimm den Telefonhörer in die Hand und ruf jemanden an. Egal, ob das jetzt deine Familie ist, zu der du vielleicht häufiger Kontakt pflegst, oder ob das jetzt unter Berufskollegen sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Einer meiner Mastermind-Teilnehmer ist im Bereich Industrie unterwegs. Und wir kamen über das Thema, wie viele Unternehmen in seiner Branche werden eigentlich künftig in seinem regionalen Umfeld diese Situation überleben. Also wie viele wird es geben? Und er kam zu der Erkenntnis, dass durchaus der ein oder andere angeschlagen ist. Aber nicht, weil er vielleicht falsch gewirtschaftet hat, aber weil er vom Alter her in einer Situation ist, wo er diesen ganzen Stress schwerer ertragen kann, als wenn du mit junger Energie so eine Situation managen musst. Und er hat einfach bei den Menschen angerufen und hat gesagt, hey, wie geht's dir, interessiert mich und so weiter und so fort. Und mittlerweile sind die beiden im Gespräch dazu, doch ihre Firmen gegebenenfalls zusammenzupacken, weil der eine sagt, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kräfte und ich möchte mein Unternehmen nicht einfach liquidieren. Ich möchte, dass die Menschen in meinem Unternehmen weiterarbeiten. Ich möchte, dass wir weiterhin unsere Kunden betreuen können. Und wenn jemand anders sozusagen die Kraft hat, mein Unternehmen mit mir gemeinsam zu führen und ich jetzt aber ins zweite Glied zurücktrete, habe ich dafür eine ganz andere Chance. Diese Idee, dieses Gespräch wäre niemals zustande gekommen, wenn mein Teilnehmer nicht das Telefon in die Hand genommen hätte und gesagt hätte, okay, ich höre mich einfach mal in meiner Branche um, wie es meinen Berufskollegen so geht. Weißt du, und das sind so Dinge, dieses Miteinander sprechen, das hat so viel Potenzial, wo du, ohne dass du es vielleicht erahnen magst, plötzlich zu Chancen kommst, die für dich bis zu dem Zeitpunkt undenkbar waren.
Das ist so wichtig, miteinander ins Gespräch zu gehen. Deswegen funktionieren diese Events auch so unglaublich gut, wie eure Unternehmeroffensive, das Goldprogramm. Also ich habe da ja auch so meine Stufen durchlaufen. Ich habe ja mit Christian Bischoff angefangen. Und darüber bin ich zu Hermann Scherer gekommen. Und über Hermann Scherer, New York Programm. Und dann habe ich wieder von euch erfahren. Und das ist Magie am Ende des Tages. Und auch der Kai Schimmelfeder, ja, du arbeitest ja auch mit dem zusammen. Das ist, irgendwann treffen sich die richtigen Menschen und dann wird viel Größeres noch möglich, wenn man da gemeinsam an einem Strang zieht. Genau, aber dafür musst du eben auch sichtbar werden und auch wirklich bereit sein, deine Umlaufbahn oder die Komfortzone eben auch mal zu verlassen und dann zu sehen, okay, wer ist denn da noch da draußen? Wer hat denn ähnliche Bedürfnisse? Wo ist noch eine Zielgruppe, die genau diesen Bedarf benötigt? Und so weiter und so fort. Das ist ja in jeder Ebene, gibt es wieder neue Menschen, durch die man sich auch inspirieren lassen kann und von denen man eben auch wertvolle Insights für sich dann auch wieder adaptieren kann. Wir müssen das Rad ja auch häufig gar nicht neu erfinden.
Henry Ford hat es mal so schön gesagt, ja, Geld verdienst du nicht mit neuen Entwicklungen, Geld verdienst du, indem du Dinge, die schon da sind, einfach besser machst. Ja, und genauso ist das, wenn du neues Business machst. Ja, das Interessante ist ja, ich habe da vor kurzem erst eine YouTube-Folge zugemacht, wenn du ein Unternehmen an den Start bringst und eine Idee hast, dann guck dir doch vorher mal an, ob es dieses Produkt oder diese Idee schon gibt. Und wenn diese Idee schon existiert, wenn sie vielleicht auch schon etwas länger existiert, dann darfst du dich gar nicht darüber ärgern, dass schon jemand vor dir losgelaufen ist, sondern dann ist das der Proof of Concept, dass der Markt diese Idee angenommen hat und dass du dir jetzt ein Stück von diesem Markt holen kannst, aber nicht indem du das Gleiche anbietest, sondern indem du das, was da ist, besser machst, indem du es ausbaust, indem du es erweiterst, indem du noch was dran packst. Ja, so. Das sind aber Dinge, da haben viele häufig Respekt vor, weil sie sagen, ich hätte jetzt eine Dienstleistung, die ich anbieten will, keine Ahnung, Coaching. Ja, Coaches haben wir ja momentan unglaublich viele, was ich gar nicht dramatisch finde. Ich finde nur die Art und Weise ein bisschen dramatisch, wie sich manche verkaufen, ohne dass da echter Content dahinter ist. Oder wo ich einfach sage, okay, wer mit 20 Business Coach ist und noch nicht so eine lange Expertise hat, auf die er zurückblicken kann, da muss schon viel Proof of Concept drin sein, damit ich sagen würde, den gucke ich mir näher an. Aber es ist eine andere Geschichte. Aber wenn du siehst, dass dieser Markt dein Produkt mag, dass dafür auch ein guter Preis verlangt werden kann, dann hast du die besten Chancen in diesem Markt mit deiner Idee auch zu performen. Die meisten lassen sich, wie gesagt, einfach abschrecken davon nach dem Motto, das gibt es ja schon. Ja, und deswegen gehen auch so viele tolle Ideen gar nicht erst an den Markt. Ja.
Das ist ja häufig auch so dieses deutsche Denken. Wenn in der Türkei in einer Straße 5 Dönerbuden sind, dann ist da ganz schnell noch eine sechste. Mhm. Das würde in Deutschland keinem einfallen. Da wird sich dann nochmal 2 Jahre das Hirn zerbrochen, wie man überhaupt handeln kann. Und ich kenne hier so tolle Beispiele, hier auch in München und also im Süden von Deutschland, von Geflüchteten, die auf einmal schon eine ganze Kette aufgemacht haben, von Imbissen, wo du denkst, krass, das würde keinem Deutschen einfallen, da einfach mal ein Jahr so Gas zu geben, dass auf einmal 3 Imbissstände in der ganzen Stadt schon dastehen. Aber am Ende ist es immer das Mindset-Thema. Wo ist bei dir eben wieder diese gläserne Decke, gegen die du eben immer wieder stößt? Und viele haben auch vielleicht einfach nicht wirklich den Bedarf. Die müssen sich vielleicht auch gar nicht so strecken, weil es ihnen einfach viel zu gut geht, um wirklich sich mal einen Schritt weiter rauszuwagen, wo auf einmal das ganz große Glück plötzlich dann auch für sie warten würde.
Schau dir mal momentan sind sie sehr mitgenommen, was ich auch sehr bedauere, aber schau dir mal die Gastronomie an. Es gibt in wahnsinnig vielen Regionen, Städten, kleineren Ortschaften so richtige kleine Fußgängerzonen, wo du ein Restaurant am anderen hast. Wenn die alle sagen würden, na, da ist schon ein Restaurant, egal ob die jetzt Hausmannskost anbieten, ob das ein griechisches oder ein italienisches Restaurant ist, der Geschmack der Leute ist verschieden. Und manchmal ist es auch nur deine Persönlichkeit. Selbst wenn du ein komplett gleiches Business anbietest, dann kannst du mit dem einen gut klarkommen und mit dem anderen gar nicht. Auch das ist ein Entscheidungskriterium für ganz viele Menschen, was häufig gar nicht so bewusst wahrgenommen wird. Ja, dass unsere Persönlichkeit einen extrem hohen Einfluss auf die Kaufbereitschaft unserer Kunden hat. Der Preis ist es auch nicht. Ja, es ist, stimmt das, was du leisten kannst? Ist die Qualität erkennbar? Gibt es dafür ein Proof of Concept? Hast du Testimonials? Gibt es Menschen, die sagen können, das machst du besonders gut? Und wie überzeugst du als Persönlichkeit? Passen wir zueinander? Ich habe auch schon Mandanten abgelehnt, erst vor einem halben Jahr einen. Der kam mit einer zweistelligen Millionensumme bei uns in die Vermögensverwaltung und wir waren im zweiten Gespräch. Ja, und wir hätten das wahnsinnig gerne gemacht. Das ist auch für uns kein Pappenstiel. Ja? Also 20 Millionen anzulegen für einen Kunden und für den zu betreuen, das ist eine Hausnummer. So. Aber wir haben dann festgestellt, dass wir bei bestimmten Positionen so weit auseinander liegen und das Gespräch wurde durch den Kunden oder durch den potenziellen Kunden auch sehr aggressiv geführt, was dann auch teilweise so ein paar, nennen wir es mal, Formulierungen beinhaltet hatte, wo ich gesagt habe, nee, das ist nicht der Partner, mit dem ich dauerhaft arbeiten will. Wenn der Beginn einer Arbeit so nicht wertschätzend ist, dann mag ich mir gar nicht ausmalen, wie so eine Beziehung dann aussieht. Und wir haben uns von dem Kunden verabschiedet, haben gesagt, danke, suchen Sie bitte einen anderen Partner, wir sind nicht diejenigen, mit denen Sie hier rechnen können. Und das tat rein, wenn du über geschäftlichen Erfolg nachdenkst, über das, was wir hätten sozusagen da auch an Erfolgen generieren können, dann tut das schon weh. Aber, und das ist das Thema persönlich, Authentizität, auch dir selber in den Spiegel gucken zu können und zu sagen, ja, wir haben Werte, für die wir stehen und wir wollen die auch leben, dann kannst du nicht da plötzlich sagen, hier mache ich eine Ausnahme. Ja? Nur, weil der Betrag sehr attraktiv ist. Also auch das gehört dazu. Du schickst dann auch mal jemanden weg, mit dem du nicht arbeiten willst. Ja? Also da muss man halt als Unternehmer, und das ist auch nochmal so ein Thema, konsequent sein im Handeln. Sonst sagen die alle, all die anderen, mit denen du arbeitest, ja, Moment mal ganz kurz, aber das passt jetzt nicht so ganz zueinander.
Ja, das ist sehr, sehr wahr. Wenn du mal von der Kundenebene weggehst zu den Mitarbeitern, was hast du da so für dich für Erkenntnisse durchlaufen in den letzten Jahren? Weil no team, no success. Ja,
ja, auf jeden Fall. Also prinzipiell kann ich sagen, wenn ich an meine Bankzeit zurückdenke, dann hast du sehr häufig die Situation, dass in der Bank nicht jeder Mitarbeiter an dem Platz sitzt, wo er die beste Version seiner selbst sein kann. Lass mich das mal so sagen. Also ich hab unglaublich viele Mitarbeiter geführt in der Zeit im Unternehmen und ich bin immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, dass wir von Mitarbeitern Dinge erwartet haben, im Vertrieb, im Verkauf, in der Beratung, für die sie selbst nicht geeignet waren und wo sie selbst einen viel zu großen Respekt vor hatten. Und alle Qualifizierungsmaßnahmen, um sie auch entsprechend aufzumunitionieren mit Skills, mit neuen Trainingsmethoden, dass das alles nichts gebracht hat. Weil diese Menschen waren für die Beratung am Kunden nicht geeignet. Mal ein Beispiel, wenn du, und das ist ja nun für die Banken ein elementares Thema aktuell, dass sie die meisten ihrer Kunden zur Nutzung von Online-Banking bekommen, weil es natürlich eine sehr bequeme Art und Weise ist, Bankgeschäfte abzuwickeln. Und wenn du 20 von 100 Mitarbeitern hast, die, ich sag's mal, Online-Banking in der Beratungsfunktion mit dem Kunden besprechen sollen und die Kunden dahin bringen sollen, die aber selbst noch nicht mal ansatzweise Online-Banking für sich nutzen und das auch nicht wollen, weil die sagen, das ist mir viel zu riskant und die neue Technik und überhaupt, dann musst du dir die Frage stellen, sitzen die Leute am richtigen Platz? Und je nachdem, welche Größe dein Unternehmen hat, in einer Konzernstruktur ist das ein bisschen schwieriger, weil da gibt es Interessenvertretungen wie Betriebsräte und Co., die es dir als Geschäftsleitung nicht so leicht machen, dass du einen Mitarbeiter einfach umsetzen kannst oder dass du sagst, pass mal auf, wollen wir für dich eine andere Alternative suchen oder möchtest du gegebenenfalls vielleicht raus aus dem Unternehmen? Denn ich hatte unglaublich viele Azubis beispielsweise, die mit einer extrem hohen Motivation gern für das Unternehmen gearbeitet haben, die ich aber nicht einstellen konnte, weil ich andere Mitarbeiter nicht aus dem Unternehmen rausgekriegt habe. Ja, und das sind halt so Dinge, die du im Konzernrecht halt mit Betriebsvereinbarungen und was es da alles hinten dran gibt, die zwar durchaus ihre Berechtigung haben, dass nicht jeder tun kann, was er will und nicht nach amerikanischen Verhältnissen du die Leute heute mit einem Pappkarton nach Hause schickst. Aber andererseits ist es eben auch schwer, junge Talente zu fördern, wenn du bestimmte Limitierungen hast in der Gestaltung von Arbeitsplätzen oder wie du eben halt dein Team zusammenschraubst. Deswegen, ich persönlich hab für mich festgestellt, ich arbeite nur mit Menschen, die mich als Person überzeugen. Die mich als Person überzeugen im Sinne von, für die Aufgabe, für die ich jemanden suche, bringen sie eine hohe Bereitschaft und eine hohe Energie mit. Um die Skills, ehrlich gesagt, geht es dabei nur nebensächlich. Weil wir haben da draußen so unglaublich schöne und vielseitige Qualifizierungsprogramme. Ja? Du hast ein paar genannt, da gibt es ja noch viel, viel mehr. wo du heute den Mitarbeitern genau die Kenntnisse und die Qualifizierungsmaßnahmen gönnen kannst, die sie brauchen und nicht die auf irgendeiner Liste stehen nach dem Motto, Mitarbeiter muss das und das und das mal erlebt haben und der sagt, was soll ich damit, passt gerade gar nicht in mein Profil rein, sondern wo du die Mitarbeiter ganz gezielt nach ihren Wünschen und Zielen entwickeln kannst. Und dann ist die Persönlichkeit für mich entscheidend. Ja, ich bin zum Beispiel nie ein Fan davon gewesen. Ich habe nun viele Auswahlprozesse auch mitgemacht für Mitarbeitereinstellungen und insbesondere Azubis und so weiter und so fort. Und während meine Kollegen häufig nach dem typischen Kriterium unterwegs waren, welche Abschlussnote hat der Online-Test? Dann gab es noch einen zweiten Test, den die dann physisch vor Ort machen mussten. Was ist da an Punkten zusammengekommen? Wie haben die im Verkaufsgespräch reagiert? War für mich eigentlich nur wichtig, überzeugt mich dieser andere Typ da als Mensch? Spricht mich die Person an? Alles andere kannst du lernen. Ja?
Ja.
Aber das ist was ich auch mitgeben möchte. Also wenn es um Mitarbeiter geht und derjenige gibt dir das Gefühl, dass er sich in deinem Unternehmen verwirklichen kann, in der Aufgabe, für die er sich bei dir beworben hat, und du bist derjenige, der es in der Hand hat, ihn mit all den ganzen Qualifizierungen auszustatten, die er braucht, um tatsächlich die beste Version von sich werden zu können, dann hast du, nennen wir es mal, auch wenn ich den Begriff gar nicht mag, also ein Sechser im Lotto. Ja? Dann hast du tatsächlich alles richtig gemacht. Und die Menschen, die bleiben bei dir, die sind die loyalsten Mitarbeiter, die du dir vorstellen kannst. Ja? Auch gerade in Bezug auf Mitarbeiter, lass mich mal so sagen, dieses gerade wenn du anfängst, ja, als Freelancer oder wenn du dir ein eigenes Unternehmen bauen willst und du bist am Anfang, du hast es angesprochen, erstmal selbstständig unterwegs, dann neigen viele dazu, das Thema Angestellte zunächst erstmal über 450-Euro-Jobs abzubilden. Ja, nach dem Motto, ich versuche erstmal einen preiswerten Mitarbeiter zu kriegen, um Aufgaben abzugeben. Oder sie suchen einen Praktikanten, den sie praktisch gar nicht bezahlen müssen, erwarten aber Top-Leistung. Das passt nicht zusammen. Bezahle die Menschen fair. Ja? Und wenn du sie nicht bezahlen kannst, dann stell sie nicht ein. Ja? Oder finde einen Weg, wo du ihnen Benefits geben kannst, die eben vielleicht nicht mit Geld zu bezahlen sind, aber wo du trotzdem sagen kannst, da können die über die Maßen heraus profitieren. Ja? Tobias Beck zum Beispiel, den ich sehr schätze, der hat für den arbeiten unglaublich viele Menschen quasi für umsonst, ja, wenn der seine Events macht. Da kommen die als Volontäre dahin und helfen ihm da, diese Events zu organisieren. So. Und er hat für die aber halt ein Programm entwickelt, was sie nur bei ihm bekommen und nur die bekommen. In irgendwelchen Zoom-Kurs können die halt irgendwelchen Speakern folgen, mit denen in Kontakt sein, die du normalerweise nur für teuer Geld auf eine Bühne bekommst und, und. Das sind alles Möglichkeiten, die du nutzen kannst, die monetär nicht unbedingt in Euro abzubilden sind, aber die trotzdem den Mitarbeitern ein hohes Maß an Wertschätzung zeigen. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie du das darstellen kannst. Aber, und da bin ich bei dem zweiten Buch von John Strzelecki, auch wenn es eine fiktive Geschichte ist, dieses Buch The Big Five for Life zeigt aus meiner Sicht eine wunderbare Form, wie du das Thema Unternehmenskultur aufsetzen kannst. Gib Menschen die Möglichkeit, in deinem Unternehmen die beste Version ihrer selbst werden zu können, und sich auch verwirklichen zu können als das, was sie da sein wollen. Und dann folgen sie dir überall hin.
Wow, da waren richtig tolle Sachen dabei, Sven. Wie geht denn deine Reise jetzt noch weiter? Was sind deine nächsten Milestones, die du jetzt noch so auf der Agenda hast? Für dieses Jahr, für die nächsten 3 bis 5 Jahre?
Ach, das Interessante ist, dass ich meine Ziele meistens ein Jahr später schon wieder einreiße, weil sie größer geworden sind. Ich kann nicht aufhören, mich zu entwickeln. Also das ist so ein Thema, was mich immer begleitet. Ich habe gestern erst ein Gespräch dazu geführt, wo wir sagen, wann bist du mal zufrieden? Sven, wann bist du mal zufrieden? Ich glaube, das werde ich nie sein, weil ich immer wieder neue Möglichkeiten finde, wie ich mich selbst oder mein Unternehmen weiterentwickeln kann oder wie ich ein neues Unternehmen entwickeln kann. Aber prinzipiell, lass mich so sagen, wir werden dieses Jahr mit einem Konzept herauskommen, was jungen Menschen oder überhaupt Menschen die Gelegenheit geben wird, sich zunächst erstmal selbst zu überprüfen. Wo stehe ich denn eigentlich als Angestellter oder überhaupt als jemand, der sich mit dem Thema Selbstständigkeit, eigenes Unternehmen auseinandersetzen möchte, der lernen möchte, um was geht es dabei eigentlich? Was sind so die wichtigsten Skills, die ich mitbringen muss, wenn ich unternehmerisch aktiv werden möchte? Wie finde ich meine Zielgruppe? Wie komme ich auf die Idee zu einem Produkt? Wie finde ich überhaupt meine Idee? Da geht es weniger um das Warum. Das ist, glaube ich, schon da, wenn du da hinkommst. Aber was kann ich als Unternehmer eigentlich bewegen? Was brauche ich alles dazu? Was beeinflusst den Erfolg meines Unternehmens? Und da gibt es ja unglaublich viele Faktoren. Über all die werden wir drüber gehen. Und natürlich werden wir das Thema Investing und den Aufbau eines stabilen Vermögens, was dir künftig diese finanzielle Freiheit generieren soll, indem es für dich Erträge erwirtschaften kann, von denen du auch leben kannst. All das wird Bestandteil dessen sein. Das werden wir dieses Jahr ausrollen. Und es heißt praktisch genauso wie mein YouTube-Kanal, Überholspur Unternehmen, und wird vielen Menschen ein Impulsgeber sein zum Thema, wie werde ich jetzt eigentlich ein Unternehmer, beziehungsweise wie kann ich mich mit einem eigenen Unternehmen auf den Weg machen und welche Chancen und welche, nennen wir es mal, Kreuzungen erwarten mich auf diesem Weg. Und wer darüber hinaus dann natürlich weitergehen will, wird auch Chancen kriegen, dann in verschiedenen Coaching-Sessions diese Themen dann auch an der Hand eines Menschen mitzunehmen oder zu erleben, der diesen Weg schon gegangen ist. Also das wird ein einzigartiges Konzept werden, da freue ich mich riesig drauf. Jetzt werden wir aber allerdings erstmal dafür sorgen, dass der YouTube-Kanal entsprechend groß wird, wobei wir schon unglaublich gewachsen sind. Wir haben den jetzt eine Woche draußen und haben schon 400 Abonnenten, also insofern, das Thema ist spannend. Es ist etwas, was gerade in der Zeit, wie wir sie jetzt haben, auch bei ganz vielen Menschen Fragen hervorruft, die, ja, nennen wir es mal, mit einer Situation konfrontiert sind. Besteht mein Arbeitgeber morgen eigentlich noch? Oder mein aktueller Arbeitgeber hat schon angekündigt, schau mal in die Bankenlandschaft beispielsweise, ne? 3.000 von 10.000 Filialen wollen die jetzt platt machen, innerhalb einer sehr kurzen Zeit, und zwar über alle Geschäftsbanken hinweg. Wie viele Arbeitsplätze werden dabei eigentlich freigeschaufelt? Ja, mein ehemaliger Arbeitgeber, die Commerzbank, hat gerade sozusagen von der Bundesregierung den Auftrag gekriegt, die ursprünglich mal eingeplanten 600 Milliarden Euro Einsparungen mal zu verdreifachen. Die müssen also jetzt viel schneller in den Abbau von Mitarbeitern gehen, als das ursprünglich mal sozialverträglich geplant war. Wie viele Menschen sitzen in so einem Unternehmen und denken darüber nach, was ist die Alternative? Ich will mich da nicht beim Arbeitsamt anstellen. Vielleicht habe ich sowas Cooles an mir, meine Lebenserfahrung, dass es sich genau jetzt lohnt, auch mal über was Eigenes nachzudenken. Und für all diese Menschen ist dieses Konzept gedacht. Ja, und da kommen noch so viele andere Sachen, aber da würde ich jetzt vorgreifen. Da sind wir gerade in der Entwicklung. Aber es bleibt spannend auf jeden Fall.
Das glaube ich ganz bestimmt. Wow, da waren richtig gute Sachen dabei. Möchtest du zum Abschluss, gibt es noch ein Zitat oder ein Lebensmotto oder irgendein Benefit, den du noch der Community teilen möchtest, mitgeben?
Naja, es gibt ein Zitat von Warren Buffett, was ich sehr großartig finde, was ich allerdings ein bisschen umgebaut habe. Warren Buffett sagte mal, es gibt zwei Arten, Geld zu verdienen. Entweder du arbeitest für dein Geld oder dein Geld arbeitet für dich. Und ich persönlich glaube, dass wir viel weiterkommen im Leben, wenn wir dem Ganzen eine gesunde Reihenfolge geben. Und zwar, arbeite erst eine Zeit lang hart für dein Geld und beginne, während du Geld verdienst, mit einer intelligent ausgewählten Investmentstrategie das Vermögen aufzubauen, was dir nachher dabei hilft, von deinem Geld zu leben. Und insofern, glaube ich, ist das der Weg, der für viele Menschen am greifbarsten ist. Und um das für sie zu bewerkstelligen, habe ich mich mit meinem Team auf den Weg gemacht. Das wollen wir für Menschen ermöglichen. Dafür gibt es den Podcast, den YouTube-Kanal. Dafür wird es diese ganzen Seminare geben, die wir gerade bauen. Und ich freue mich natürlich über jeden, der sich dafür auf den Weg machen will, weil es eine spannende Reise ist, die nichts mehr damit zu tun hat, was du aus der Schule mitgenommen hast.
Wow, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ganz liebe Grüße nach Dresden und bis bald.
Liebe Grüße zurück nach München und vielen Dank für die Einladung.